Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteraturpodcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie.
Die.
Du kannst nicht. Ich habe es versucht.
Ich habe es auch gesehen.
Die Stille war da.
Also, wir kommen erstmal zu unserem schönen, wunderbaren Quiz. Heute zum Thema Deutschland in Klammern 2. Es gab offensichtlich schon eine andere Deutschlandkarte in diesem Quiz.
Gut, ich dass weiß wir uns nicht, so ob merken.
Ich glaube, wir die schon gemacht haben. Aber sie war auf jeden Fall nicht dabei. Also, ich denke, die war in dem Aussortierten. Okay, bist du bereit?
Ich bin immer bereit.
Der erste Nobelpreis für Literatur
wurde
1901 an den Franzosen Soli Prudhomme verliehen. Mhm. Erstens, wie viele deutsche SchriftstellerInnen haben bis heute einen Nobelpreis für Literatur erhalten? A. 7. B. 10. C. 12.
Wann war nochmal der erste?
1901.
Keine Ahnung, 7?
Das ist leider falsch. Es sind 10.
Ich hätte so, das war meine zweite
Stand
Wahl.
Stand 2019, ja okay. Das ist jetzt natürlich, aber nee. Nee. 2019 war doch Peter Handke als letztes. Also da
war
seitdem.
War das 2019?
Ja, das war ja dieses 18-19-Jahr, glaube ich, wo Olga Tokarczuk und Peter Handke und ich weiß immer nicht, wer für welches Jahr dann nachträglich, weißt du? Ja, und ich glaube seitdem, nee, seitdem war ja kein deutsche Person. Zweitens, kennst du mindestens 5 noble
Nein.
Namen der Literatur?
Nein.
Komm schon.
Hesse? Hat er seinen Nobelpreis bekommen?
Ja. Und zwar 1946. Er musste jetzt auch noch Deutsche.
Nur Deutsche?
Nee, steht hier nicht, aber ich habe mich gerade gefragt. Aber nee, musste nicht. Mm-mm.
Steht Peter Handke da drauf?
Oh Gott, nee, aber kannst du ja nah nehmen. Dann hast du schon 3 mit Olga Tokarczuk.
Das Dumme ist, wenn ich die Namen, wenn es nicht in diese Quiz-Situation wäre und die Bücher und die Namen sehen würde.
Wer hat denn dieses Jahr den Literatur?
Das überlege ich gerade. Das kann doch jetzt nicht sein.
Der die Theaterstücke geschrieben hat? Der vorher, viele glaube ich, den vorher nicht kannten. John?
Ich habe nur John Wayne Gray im Kopf, das ist der Killer-Clown. Mein Hirn ist...
John Fosse, oder wie er heißt?
Oh, heißt er Fosse?
Ja, oder ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird.
Ja.
Nee. Aber weißt du, ja.
Mir fehlt noch irgendjemand.
Komm, einen kriegst du noch raus.
Thomas Mann.
Ja, 1929.
Und wer steht da noch so?
Hier stehen noch 1902 Theodor Mommsen.
Na jo.
Jetzt, wo du sagst. 1908 Rudolf Eucken, den kenne ich nicht. 1910 Paul Heise. 1912 Gerhard Hauptmann. 1929 Thomas Mann. Dann 46 Hermann Hesse. 66 Nelly Sachs. 72 Heinrich Böll. 99 Günter Grass.
Ach,
und
Grass,
2009
ja.
Hertha Müller.
Ja.
Aber es sind jetzt auch wirklich wenig Frauen. Müssen wir nicht drüber sprechen, ne?
Leichte Kritik an dieser Stelle. Das ist ordentlich ausgeschlagen hier gerade.
Ja, das soll's auch. Das hört man bis zur, hier, wie heißt es?
Da, wo der Nobelpreis verliehen wird.
Zur Akademie.
Die hören das jetzt in ihren...
Da kommt gleich so ein Kommando reingeflogen. Die schlagen mit Büchern, schlagen die, die Fenster ein und nehmen uns fest...
Uns beide?
Ja.
So Sonderkommandomäßig.
Fesseln uns mit Lesezeichenbändchen.
Oh Gott. Ich mach mal hier mein Handy leise.
Weil es die ganze Zeit vibrated.
Ja, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Aber um die Uhrzeit muss ich nicht mehr erreichbar sein.
Als wär's so voll der Business-Mensch. Ja. Ja, nein, also meine Mitarbeitenden dürfen mich zu dieser Uhrzeit nicht mehr erreichen. Work-Life-Balance ist on the run.
Um 7:15. Ich esse jetzt ein
Da habe ich auch Zeit. Da muss ich Zeit, mehr Zeit für die Familie nehmen.
Ist das jetzt unser Ding hier eigentlich mit den Zimtschnecken? Also unser Podcast-Ding?
Ich denke ja, weil das ist jetzt das dritte Mal hintereinander. das.
Ist das jetzt als drei so eine Tradition?
Ja, okay. Ja, gut.
Wir sind jetzt der Zimtschnecken-Podcast. Also Karotte fand ich okay.
Ich habe das andere noch nicht probiert.
Das andere habe ich auch noch nicht probiert, weil ich glaube, das ist richtig geil.
Ja, gut. Aber doch, ich glaube, ich habe das schon mal vorher gesehen. Egal.
Der Zimtschnecken mit Angelina und Lea.
Sorry. Zimtschneckenliebe, bezeichnet eine übersteigerte Sucht nach Zimtschnecken und
ich hoffe,
Zimtschnecken-Frostings.
Das nächste Mal müssen wir dann irgendwas Weihnachtliches.
Hatten wir doch letztens schon, oder?
Spekulatius hatten wir, ne?
Ja. Okay.
Okay.
Sollen wir mal einsteigen in die Literatur-
das eigentliche Thematik? Thema dieses Podcasts. Ja, klar.
Also, ich spreche heute über Charles Lewinsky, beziehungsweise über seinen neuen Roman Schall und Rauch. Ich habe mir so überlegt, dass wir, also ich erst kurz was über Charles Lewinsky erzähle, dann erzähle ich tatsächlich ganz kurz etwas über Christian August Wolpius, nur um ein bisschen mal
Rahmen zu spannen.
Genau. Und dann steige ich ein bisschen in den Roman ein. Mhm. Bildlich gesprochen. Nicht wie die Akademie. Die steigen wirklich in. Egal. Charles Lewinsky ist am 14. April 1946 in Zürich geboren, ist ein Schweizer Drehbuchautor und Schriftsteller. Er studierte Germanistik und Theaterwissenschaft in Zürich bzw. Berlin, war Regieassistent bei Fritz Kortner und Dramaturg-Regisseur an verschiedenen Bühnen. Er war außerdem Redakteur und Leiter des Ressorts Wortunterhaltung des Schweizer Fernsehens und schrieb über 700 Liedtexte. Er hat 1984, warum lachst du mich jetzt so aus, weil ich das so...
Nein, ich dachte, du, weiß ich nicht, wieso, du hast vorher Lied und dann hast du sieben und dann muss ich an über sieben...
So schlimm,
dann hatte ich das in meinem Kopf und dann konnte ich nicht, musste ich lachen, tut mir leid. Aber es ist spät. Ich bin zu alt für diese Uhrzeit.
Offensichtlich. 1984 hat er sein erstes Buch veröffentlicht, zusammen mit Doris Morf. Das hieß Hitler auf dem Rütli.
Oh nein.
2001 hat er den Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank für seinen Roman Johannistag bekommen. Und ich lese jetzt noch ein paar andere Nominierungen vor. 2001 wurde er nominiert für den Schweizer Buchpreis für seinen Roman Geron und 2014 für den Deutschen Buchpreis.
Oh, cool.
2016 wurde er nochmal für den Schweizer Buchpreis für einen anderen Roman, Andersen heißt der, nominiert. Und 2020 stand er auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mit Halbbart und wurde dafür auch für den Schweizer Buchpreis nominiert. Genau.
Müsste die Kamera sehen.
Ja, das ist von Diogenes mit so einem kleinen Jungen drauf. Das kennst du bestimmt, kann ich dir gleich zeigen. Ich glaube, ich habe das, also ich habe es auf jeden Fall gelesen, aber ich glaube, ich habe es auch.
Dieser kleine Junge von der Seite eher?
Nee, von vorne. Zeige ich dir gleich. Okay, er wohnt in Zürich und im französischen Verreux. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Ich tue einfach mal ganz selbstbewusst so.
Ich knister einfach nebenbei, dann merkt
das
keiner.
Seit 2012, das fand ich interessant, befindet sich sein Archiv im Schweizer Literaturarchiv in Bern. Also er hat scheinbar alle seine... Genau.
Wow.
Und was ich auch noch erwähnen wollte, 2019 kam, also ich habe, wie gesagt, der Halbbart schon gelesen, kann ich sehr empfehlen, ist so ein... die Angelina macht hier echt Lärm. Das ist so ein... ist ein historischer Roman sozusagen. Eigentlich ja gar nicht meins von der Thematik. Aber ich
habe gerade so geguckt.
Ja, aber ich fand den super. Aber was ich noch besser fand von ihm war, das kam 2019 raus, war Der Stotterer.
Ah, da klingelt's.
Ja, den fand ich super. Den kann ich sehr empfehlen, den Roman. Fand ich richtig, richtig gut. Den habe ich damals, glaube ich, im ersten Schulblock gelesen. In Frankfurt.
Hm.
Am Mediacampus.
Ein bisschen Schleichwerbung, oder?
Ja, komm, wir sind Buchhändlerinnen. Wo sollen wir denn sonst auf die Schule gegangen sein? Das haben wir doch auch schon immer gesagt, dass wir in Frankfurt auf der Schule waren.
Stimmt. Privatsphäre kennen wir nicht. Datenschutz.
Gut, kannst ja einen Piep drüber legen, wenn du möchtest.
Piep.
So, dann erzähle ich euch, bevor ich in den neuesten Roman von Charles Lewinsky, der dieses Jahr, also erst vor kurzem erschienen ist, einsteige, erzähle ich euch kurz was zu Christian August Vulpius. Christian August Vulpius, geboren 23. Januar 1762 in Weimar, gestorben, ja, natürlich, 26. Juni 1827, auch in Weimar, wurde auch genannt Anselmo Marcello Turing oder Tirso de Milano.
Natürlich. Ich habe hier fast meine Mandel weggespuckt.
Viele kennen ihn wahrscheinlich als auch den Bruder von Christiane Sophia Vulpius, später Christiane von Goethe.
Ach so.
Die Ehefrau von Goethe. Christian August Vulpius war Schriftsteller und aber auch Bibliothekssekretär. Dazu komme ich jetzt, wenn ich einmal den Lebenslauf runterbreche. Also, der gute Herr Vulpius hat ein Jurastudium an der Universität von Jena.
Mhm. Absolviert.
Absolviert. Später in Erlangen hat er dann weiter studiert sozusagen. Mhm. Da in der Zeit hat er auch seine ersten Veröffentlichungen getätigt. Und man vermutet oder man sagt, dass auch da schon Goethe ihm beratend zur Seite stand. Aufgrund der Unterstützung Goethes nahm sich im Herbst 1789 der Leipziger Buchhändler Georg Joachim Gösschen Vulpius an und stellte ihn als Sekretär an. Vulpius wurde später Librettist und Bearbeiter am Theater Weimar für...
Ein Bearbeiter.
Weiß ich auch nicht.
Das ist einfach notiert, ne? Einfach runternotiert. Gar nicht hinterfragen.
Vielleicht habe ich mich ja wirklich verschrieben.
Für war der auch Berater.
Berater wollte ich wahrscheinlich schreiben, ja, kann auch sein. Für Goethe hat 1797 eine Festanstellung als Registrator der Bibliothek in Weimar bekommen und wurde dann 3 Jahre später, 1800, befördert zum Bibliothekssekretär. Er hat 1801 Helene de Arna geheiratet und hatte mit ihr 2 Söhne, Rinaldo und Felix. Und 1803 wurde ihm von der Uni Jena der Titel eines Doc Phil verliehen. Mhm. 2 Jahre später wurde er dann zum ordentlichen Bibliothekar und befördert und hat das Amt eines Münzinspektors bekommen.
Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Da kommt jemand zu ihm und sagt, hallo, ich habe eine Münze gefunden. Und er sagt, das wird ich inspektiere. Mann, ich kann nicht mehr reden.
Genau so wird es gewesen sein.
Hat er so ein kleines Monokel?
Aber ein Monokel als eine Münze als Monokel. Monokel.
Und guckt sich diese Münze dann an und sagt, ah nee, die ist ja nichts wert, du. Lass sie besser hier.
Genau.
Ich gebe dir einen Schilling.
Die Angelina, da geht durch.
Sorry.
1816 bekam er den Titel des Großherzoglichen Rates und erlitt 1824 einen Schlaganfall, wurde dadurch eingeschränkt bei der Arbeit, ging dann halt irgendwann in Ruhestand und erlitt dann 3 Jahre später schon nochmal einen zweiten Schlaganfall und wurde seitdem dann bettlägerig.
Ja.
Seine Berühmtheit ist eigentlich, wie gesagt, dadurch, dass er der Bruder von der Christiane war und aber eigentlich auch fast ausschließlich für seinen Räuberroman Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann, der 1799 rauskam.
Ist nochmal sein Sohn?
Ja, Rinaldo.
Ha.
Ja.
Hab aufgepasst.
Ha.
Obwohl ich gedacht, parallel esse.
Ja, sehr gut. Dieser Räuberroman hat viele Nachahmungen. Also viele haben sozusagen das adaptiert. Es gab super viele Auflagen von dem. Also war zu der Zeit wirklich einfach richtig krass erfolgreich. Mhm. Und er hat auch selber einige Fortsetzungen davon geschrieben. Die kamen zwischendurch auch so als Heft raus und sowas. Genau, und des Rinaldo Rinaldini gilt als der erfolgreichste deutsche Räuberroman des 19. Jahrhunderts.
Mhm.
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 So.
Mhm.
Ja, kommen wir zu Charles Lewinskys Rauch und Schall. Ich fand's super, weil ich habe rausgefunden, dass Rauch und Schall, Schall und Rauch, das habe ich falsch geschrieben, der Roman heißt natürlich Schall und Rauch. Wie die Redewendung aus Goethes Faust.
Ah.
Ja, genau. Es geht in dem Roman um Goethe und es geht um Vulpius. Und Goethe, zu der Zeit, wo der Roman spielt, kommt gerade von einer Schweizreise zurück Und da lebt er schon mit Christiane zusammen. Die sind aber da noch nicht verheiratet, wenn ich das richtig historisch eingeordnet habe, weil zu dem Zeitpunkt haben die ein Kind, August heißt, ist der kleine Junge. Und die haben noch vier weitere Kinder, die alle aber sehr früh verstorben sind, bekommen. Und haben auch erst 1806 geheiratet, nachdem die schon mehrere Kinder hatten. Das heißt, das müsste eigentlich vor der Hochzeit
und
gespielt
das
haben.
Der Zeit.
Ja. Das habe ich nämlich auch gelesen, dass auch nach der Eheschließung die Gesellschaft das nicht wirklich akzeptiert hat, dass die zusammen waren.
Unmöglich.
Genau, also es geht um Goethe nach seiner Schweizreise. Er war unterwegs und kommt nach Hause und hat das Problem, er fühlt sich ein wenig im Schreiben gehemmt.
Der Arme.
Genau. Und er kommt dann wieder und denkt so, ja, okay, gucke ich mal, wie sich das entwickelt, ob das jetzt, also wie schlimm diese Schreibblockade sozusagen ist. Und dann kommt der Herzog und sagt, ja, ich brauche doch noch das Stück für das Fest der Herzogin. Und das hattest du mir ja versprochen sozusagen und das musst du jetzt schreiben. Mhm. Und dann sieht er sich halt sehr unter Druck gesetzt, bringt nichts zu Papier, weiß sich überhaupt nicht zu helfen, findet es natürlich auch ganz schlimm. Natürlich, Goethe also mit einer Schreibblockade ist natürlich echt schlimm, weil auch viele, Goethe war ja zu der Zeit schon ultra bekannt und viele hatten ja auch diese Erwartung an ihn. Mhm. Wenn er auch schreibt, dass er dann auch was Gutes schreibt. Ja, und es kommt auf jeden Fall dazu, dass er eine Totalschreibblockade hat und Christiane kommt auf die Idee, dass doch ihr Bruder, der jeden Tag, der schreibt halt ganz, ganz viel in dem Roman, weil der halt versucht, dann sein Geld damit auch zu verdienen und deswegen schreibt er halt eher so leichte Unterhaltungsliteratur und Goethe verachtet ihn halt so ein bisschen. Nee, das jetzt nicht. Goethe verachtet ihn halt so ein bisschen dafür. Mhm. Es ist sowieso witzig, weil ich finde, Charles-Lewinsky stellt Goethe sehr von sich selbst überzeugt da, auch so ein bisschen, wie man sich Goethe halt irgendwie so ein bisschen vorstellt.
Ein bisschen abgehoben.
Bisschen abgehoben, aber auch gleichzeitig dann, ich fand es witzig, ganz am Anfang kommt auch direkt so eine Szene, wo er dann so einen Baumarkt und die guckt ihm dann beim Dingens zu und er macht dann so einen Witz mit, ja, gibst du mir dann einen Kuss, wenn du Dingens, dafür kriegst du das und das, wenn
ja,
du noch einen Taler. Genau, so wie man sich's halt vorstellt, er war ja auch ein Frauenheld, ne? Mhm. Das finde ich ganz witzig, also weil es halt dadurch irgendwie sehr amüsant ist, das Buch, weil man denkt so, okay, so hätte der wirklich sein können. Mhm. Genau, es kommt dann dazu, dass Christiane das vorschlägt und natürlich will Goethe das nicht, ne? Ja, weil er auch natürlich denkt, der kann ja auch nicht so viel wie ich und alles. Und
ja, aber Goethe, du kannst gerade gar nichts.
Genau, ja. Und er lässt sich dann halt nach schweren Herzens dann irgendwann drauf ein und lässt dann den Vulpius für ihn schreiben. Und Vulpius wünscht sich eigentlich von Goethe halt Anerkennung beziehungsweise einfach auch einen Rat. Er möchte halt von Goethe was lernen, aber Goethe verachtet ihn halt so ein bisschen. Genau, und dann kommt es irgendwie dazu, dass die eigentlich auch ausmachen, dass die immer so ein Gespräch regelmäßig führen und Goethe findet immer wieder Ausreden. Mhm. Und diese Gespräche zwischen den beiden sind auch super gut, weil Goethe sich wirklich da immer so richtig, ne, und dann lässt er sich herab, dann da was zu sagen und kritisiert ihn aber eigentlich die ganze Zeit. Aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Also ich finde, Charles-Lewinsky macht das sehr, sehr gut. Genau, und ja, dann passieren halt noch so ein paar andere Dinge. Also zum Beispiel gibt es auch einen Schauspieler, den Goethe da auf dieser Reise trifft, der immer so in Zitaten spricht und erst gar nicht checkt, dass es Goethe ist. Aber dann treffen die sich halt nochmal wieder und dann stellt Goethe ihn aber auch ein. Aber der Typ bandelt dann die ganze Zeit eigentlich nur mit den Frauen am Theater an und dann muss Goethe das auch so ein bisschen regeln. Ja, und es kommen halt immer wieder so ein paar Sachen. Also Goethe wird halt immer mehr unter Druck gesetzt, weil er möchte eigentlich auch zum Beispiel am Faust weiterarbeiten, also an seiner zweiten Fassung. Mhm. Kann er natürlich vergessen. Und dann kommt es nämlich zum Beispiel auch dazu, dass der für den Herzog, der Herzog hat sich halt in eine Schauspielerin verliebt und möchte seiner Herzensdame dann ein Gedicht schreiben. Und dann sagt er so, ja, Goethe, könntest du mir vielleicht einfach so ein, so was mal eben, ne?
Ja, dahin. Hau mir da mal was hin.
Genau. Und Goethe kann nicht und kommt da auch wieder auf Vulpius zurück, weil er sich einfach gezwungen fühlt durch seine Schreibblockade, das auch von dem schreiben zu lassen. Und er kommt dann auch, also es gibt auch noch so andere Sachen, dass der Herzog ihn zum Beispiel auf so eine Veranstaltung mitnehmen will und dann soll Goethe eigentlich eine Rede und dann kommt er aber da raus, weil diese Veranstaltung, der fährt dann doch nicht dahin, weil er krank ist und so. Also es ist so ein bisschen dieses, immer wieder passieren so Dinge, die Goethe irgendwie in so eine leichte Bredouille bringen, wo er sich entweder durch die ganze Geschichte, die dann passiert, irgendwie rausdingensen kann oder halt, er kommt dann auf Vulpius zurück. Ja, und irgendwann lässt Goethe sich dann sozusagen herab und fragt seinen Schwager um Rat. Und der sagt ihm halt so, ja, er sollte einfach vielleicht mal drauf losschreiben. Halt einfach, egal was, schreib einfach drauf los. Und dann fängt er halt damit an, also Vulpius sagt dann auch so, ja, schreib doch hier über Rinaldo Rinaldini. Ne? Also sagt er auch so. Und schreib einfach und denk nicht drüber nach. Und Goethe fällt das total schwer am Anfang da überhaupt, weil er meinte so, wenn er schon was schreibt, dann muss es halt auch Anspruch haben. Ne?
Natürlich.
So. Und er lässt sich aber dann irgendwie drauf ein. Und dann, wenn er anfängt, fließt es dann irgendwann auch. Also dann immer weiter und es macht zwischendurch auch gar keinen Sinn und so, aber er schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Ja, und er will das niemals veröffentlichen, ne? Also er sagt auch nee und der Vulpius sagt auch so, darf ich das vielleicht lesen, weil ich könnte davon so viel lernen. Und dann sagt Goethe eigentlich nein, aber dann überlässt er es ihm irgendwie doch. Am Ende gibt es nämlich auch so ein kleines Fest, wo er dann den Vulpius auch einlädt, sich zu Hause mit dem kleinen August, dem Sohn und so. Und dann spielen die da und sind locker und dann lässt er sich halt so ein bisschen drauf ein. Ja, und der Vulpius wird dann von einem Verleger besucht. Und der sagt dann so, ja, hast du schon was Neues geschrieben hier, sowas, ich brauche sowas ganz locker Leichtes. Und dann sieht er halt dieses Manuskript von Goethe. Beziehungsweise, ich glaube, der hat das sogar einfach so mitgenommen. Goethe wollte es verbrennen. Und er hat es dann aber doch irgendwie genommen. Also er durfte kurz reinlesen, aber er hat es dann irgendwie mitgenommen. Ja, und dann liegt es da und der Verleger sagt, was ist denn damit? Und dann sagt er, nee, das ist nur eine Idee, ist nicht ausgearbeitet. Ne? Ja, und dann kommt eins zum anderen und Vulpius sieht sich irgendwie gezwungen, dann diesen Manuskript, also weil der Verleger bringt ihn dann irgendwie auch so in total die blöde Situation und irgendwie kommt er da nicht wieder raus und kann dann irgendwie nicht sagen, das ist gar nicht von ihm, weil er könnte ja auch nicht sagen, dass es von Goethe ist.
Ach so, weil dann ist ja noch krasser.
Genau, ja. Und dann passiert's, dass Rinaldo Rinaldini unter dem Namen von Vulpius rauskommt und halt mega der Erfolg wird und Goethe kriegt das erst am Anfang gar nicht mit, weil der ist jetzt so total, der ist jetzt nach diesem Ding wieder voll von der Muse geküsst, setzt sich dann zieht sich dann zurück und schreibt weiter am Faust und kriegt das erst gar nicht mit. Und das kommt dann auch so durch so doofe, weil Christiane sagt dann auch die ganze Zeit, das kannst du nicht bringen erstens und dann so, ja, wie sollen wir ihm das sagen, der wird dich hassen. Und dann kommt es aber durch so Zufälle kommt es dann irgendwie auch raus. Und dann ist es aber so, dann treffen die sich auch nachts irgendwie und kabbeln sich dann so ein bisschen, also haben so eine Schlägerei, so eine leichte kleine. Und dann ist es aber auch irgendwie geklärt, weil beide sich ja denken, was soll man machen? Ja. Weil Goethe kann nicht sagen, es ist von mir, weil dann würde er, also dann käme was raus, wohinter er nicht steht.
Ja.
Und Vulpius kann es auch nicht sagen. Weil dann würde er als Betrüger gelten und gleichzeitig kann Goethe ja das auch nicht erzählen, weil dann müsste er auch sagen, dass er hier dieses Gedicht und so nicht geschrieben hat.
Ja.
Und dann bleibt es halt so. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Story. Also klar, da sind zwischendurch noch so andere Dinge. Aber ich fand es einfach sehr amüsant, das Buch, weil es halt super unterhaltsam war. Und ich fand dann vor dem Hintergrund, dass dieses Buch von Vulpius wirklich existiert. Ich habe dann auch die ganze Zeit gedacht, gibt es so Gerüchte vielleicht, ne? Aber ich habe im Internet tatsächlich nichts gefunden bei meinen Recherchen bisher, was darauf hinweist, dass es wirklich dieses Gerücht gibt. Also es kann halt sein, dass Charles Lewinsky, der sich das einfach ausgedacht hat.
Ja.
Aber ich finde es einfach eine sehr, sehr interessante, witzige Story. Und irgendwie, also ich fand das Buch auch wirklich, es ist nicht lang, aber es ist sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und ich finde halt für die Leute, die so Goethe mögen, und es hat ja auf jeden Fall auch biografische Aspekte. Es ist natürlich fiktiv, aber ich fand es echt cool. Hat mir gefallen.
Das klingt auch witzig, finde ich.
Ja, und wie gesagt, ich finde halt Goethe eigentlich irgendwie ganz gut dargestellt, weil den stelle ich mir halt wirklich so ein bisschen so vor.
Ja.
So leicht abgehoben, von sich überzeugt und dann eigentlich, wenn er dann irgendwie sich Schwäche eingestehen muss, ist dann irgendwie ein bisschen schlecht. Aber es wird halt auch so die Ehe thematisiert und sowas zwischen ihm und Christiane, das finde ich auch ganz interessant.
Mhm.
Wie sie dann sich einen Termin für die eheliche, zu, nicht eheliche, voreheliche Zusammenkunft suchen und sowas. Muss ja alles geplant sein und weiß ich nicht, dann überkommt es den Goethe und so. Herrlich. Ich fand's wirklich herrlich.
Den Goethe. Oh Mann, ich stelle mir mal so einen kleinen alten Mann vor. Ich weiß nicht, wieso.
Ja, ich weiß gar nicht, wie groß Goethe war. Keine Ahnung.
Klein bestimmt. Oh. Waren die damals doch alle.
Ja, stimmt. Ja gut, also das war eigentlich nur meine kurze Vorstellung. Ich kann es empfehlen. Und Charles Lewinsky ist auch ein super Autor, finde ich. Und der hat schon ultra viel geschrieben.
Ja,
hatte
ich jetzt auch der gar nicht
Der ist jetzt, glaube ich, auch, die bringen, glaube ich, bei Diogenes jetzt das Gesamtwerk nochmal von dem raus. Also war vorher nicht bei Diogenes. Und ich glaube, seit dem Stotterer oder so ist der, glaube ich. Und jetzt bringen die halt sukzessive immer mehr Bücher von dem raus. Dass sie halt sozusagen alles nochmal neu rausbringen von ihm.
Mhm. Ja, wenn eins in Diogenes,
ja,
müssen halt auch alle anderen aussehen.
Ja. Das stimmt. Ja, gut.
Sehr schön. Hast du ein Zitat vorbereitet?
Ja, natürlich habe ich ein Zitat
natürlich
vorbereitet.
Bist ja nicht ich, ne? Ja, das ist knackige 25 Minuten. Tschüss von mir. Folgt uns auf Instagram, bibliomanie.podcast. Lasst
alles
eine Bewertung da und aktiviert die Glocke.
Ding dong.
Ding dong. Tschüss.
Nenn es dann, wie du willst. Nenn es Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch.